HR Info. Bilanz.
Deutschland erlebt den zweiten sehr heißen und trockenen Sommer in Folge. Auch wenn diese Woche ja schon fast eine Abkühlung war, viele fragen sich, wie es weitergeht. Auch für die Wirtschaft ist die Umstellung groß. Was, wenn es in Zukunft öfters so heiß ist, dass es sich kaum aushalten lässt für die über 3 Millionen Menschen, die draußen arbeiten? Was, wenn Niedrigwasser und hohe Wassertemperaturen die Industrie ausbremsen? Und was wird aus dem Wald, der derzeit stark unter der Trockenheit leidet? Schon jetzt wird nach Lösungen gesucht, Unternehmen und Arbeitnehmer passen sich an. HR Info Bilanz mit Vanessa Rothe. Wir haben es noch alle vor Augen, wie im vergangenen Jahr die Pegel unserer Flüsse immer weiter gesunken sind. Das ging so weit, dass am Ende sogar der Sprit teurer wurde, weil das Angebot an Benzin durch den eingeschränkten Transport immer knapper wurde. Nun sind die extrem hohen Temperaturen zurück. Die Pegel der Flüsse sinken erneut. Auch die Temperatur der Gewässer lag teilweise im kritischen Bereich. Für den Transport und die Produktion ein Problem. Gabi Beck.
Frankfurt, Osthafen. Der riesige Kran hieft gerade Container für Container aus einem Binnenschiff, das im Hafenbecken angelegt hat. Noch fahren die Schiffe auf dem Main, auch wenn der Main bereits Niedrigwasser führt, so wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie bestätigt. Und zwar für den hessischen Bereich ist der Wasserstand im Moment vergleichbar mit dem Ende Juli im vergangenen Jahr. Für den Rhein ist die Lage derzeit noch relativ entspannt. Trotzdem, nach dem Niedrigwasser im Jahrhundertsommer 2018 hat die Industrie sich nun gewappnet. BASF zum Beispiel hat einen Verlust von 250 Millionen Euro gemacht, so das Unternehmen in einer schriftlichen Mitteilung.
Mit Blick auf die Logistik haben wir unter anderem Flachwasser geeignete Schiffe gechartert. Außerdem werden wir in diesem und in den nächsten Jahren die Flexibilisierung von Ladestellen weiterverfolgen, um in Zukunft flexibler zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern wechseln zu können. Darüber hinaus entwickeln wir derzeit mit Partnern einen BASF-eigenen Schiffstyp, der für extreme Niedrigwassersituationen ausgelegt wird.
BASF gehört zu den Mitunterzeichnern eines Aktionsplanes, den einige Firmen, die auf den Rhein angewiesen sind, zusammen mit Bundesverkehrsminister Scheuer Anfang Juli ausgearbeitet haben. Der Main sieht am Frankfurter Osthafen grün aus. Derzeit kämpft er mit hohen Temperaturen, sagt das Hessische Landesamt für Naturschutz. In der letzten Woche hat man hier knapp über 27 Grad gemessen. Im Rhein waren es sogar 27,5 Grad. Das ist knapp, bestätigt das Hessische Umweltministerium. Denn Rhein auf und Rhein ab, genau wie auch auf dem Main, dürfen 28 Grad Wassertemperatur nicht überschritten werden. Sonst wird es gefährlich für die Fische. Das hat Folgen für die Industriebetriebe, die zum Beispiel das Wasser aus dem Fluss als Kühlwasser benutzen. So eine schriftliche Stellungnahme des Ministeriums.
Diese Maßnahmen können vielfältig sein, wie zum Beispiel, dass auch bei weiter anhaltender Hitzewelle die Raumtemperaturen in den Gebäuden erhöht werden, sodass keine größere Kühlleistung erforderlich ist, oder die Betriebe in den Industrieparks so weit wie möglich Produktionen, die eine starke Kühlung erfordern, reduzieren oder verschieben, bis die Maintemperatur sich wieder erholt hat.
Ein Beispiel. K+S nutzt Wasser aus der Werra, unter anderem in Philippsthal, als Kühlwasser. Jetzt im Sommer, wenn die Sonne den Fluss aufheizt, könnte K+S gezwungen sein, mit der Produktion zu reagieren, sagt Unternehmenssprecher Ulrich Göbel.
Die Frage, wie wir mit dem Kühlwasserthema umgehen, also mit der temperaturabhängigen Entnahme oder Abgabe von Kühlwasser, die müssen wir in der Prozesssteuerung und im täglichen Feinjustieren der Prozessabläufe natürlich vor allen Dingen im Auge behalten. Dafür gibt es keine Kompensation, die wir an anderer Stelle suchen müssten. Also wir haben nicht die Möglichkeit, unser Kühlwasser woanders herzubeziehen und woanders hin abzugeben als in den Fluss.
Zusätzlich kann ein Niedrigwasserstand dazu führen, dass das Salzabwasser nicht mehr in den Fluss geleitet werden darf.
Wir sind an die Konzentrationsgrenzwerte, an die erlaubten Werte herangefahren, hatten aber trotzdem noch Salzabwässer, die wir nicht entsorgen konnten oder zwischenspeichern konnten im letzten Jahr, sodass wir dann nur die letzte Möglichkeit haben, nämlich die Produktion einzustellen.
Auch BASF muss reagieren, wenn der Rhein weiter aufheizt. Der Chemieriese hat ein ausgeklügeltes System entwickelt, wie zum Beispiel das Rheinwasser mehrmals als Kühlung verwendet werden kann, bis es wieder in den Rhein zurückgepumpt wird.
Gabi Beck über die Industrie, für die steigende Wassertemperaturen und niedrige Flusspegel problematisch sind. In HR Info Bilanz geht es um den heißen Sommer und wie die Wirtschaft sich darauf einstellen muss. Rund 3,5 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland draußen, ob in der Bauwirtschaft, in der Landwirtschaft oder in der Gastronomie. Das schätzt die Gewerkschaft IG BAU. Dabei wird bei vielen Außenberufen im Sommer viel geschuftet. Im Winter, wenn Eis und Schnee die Arbeit behindern, werden Überstunden abgebaut oder das Schlechtwettergeld hilft aus. Das ist der Rhythmus, den wir in unserer Wirtschaft gewohnt sind. Jetzt werden die hohen Temperaturen im Sommer zu einer großen Belastung. Reichen die Regeln zum Schutz von Arbeitnehmern aus, die wir derzeit haben, oder müssen sie angepasst werden? Auch für den Bauunternehmer Ottmar Schütz aus Weilburg von der Wilhelm Schütz GmbH war die vergangene Woche außergewöhnlich.
Wir hatten die Jahre vorher auch immer schon mal Spitzen, aber das, was in der letzten Woche gelaufen ist, das war für mich das Extremste, was ich erlebt habe.
Seine Firma ist im Straßen- und Tiefbau tätig. Die Hitzebelastung ist auch so schon groß. Der Asphalt, der aufgebracht wird, hat eine Temperatur von bis zu 180 Grad. Schütz versucht seinen Beschäftigten, die heißen Arbeitstage in diesem Sommer so angenehm wie möglich zu machen.
Das fängt an mit der Kleidung. Wir teilen leichte Sommerbekleidung aus. Die Warnwesten, die haben wir neu. Das ist so ein Stoff, der luftdurchlässig ist. Wir haben Sonnencreme, wir haben Sonnenbrillen, wir haben Mützen. Und dann wird natürlich morgens immer für die Kolonnen Wasser ausgegeben. Das können sie mitnehmen. Die Kolonnen haben dann auch Kühlboxen.
Die Grünen fordern jetzt hitzefrei für Bau- und andere Freiluftarbeiter. Für die Bürobeschäftigten entsprechend ein Recht auf Homeoffice. Die Klimakrise sei eine Gefahr für die menschliche Gesundheit, heißt es im Hitzeaktionsplan der Bundestagsfraktion. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckert.
Wir müssen dafür sorgen, dass bei den Arbeitsbedingungen angefangen wird. Also sprich, wo kann es Hitze frei geben, wo kann es Homeoffice geben? Und insofern, glaube ich, muss man jetzt sehr danach schauen, welche Möglichkeiten man hat für Arbeitszeitkonten, für hitzefrei, für Homeoffice. Ich finde, das hat mit Betriebsvereinbarungen zu tun und da müssen sich jetzt alle anstrengen und das ernst nehmen.
In Betriebsvereinbarungen könnten passgenaue Lösungen verabredet werden. Die Gewerkschaften gehen da noch weiter. Die IG BAU spricht sich für ein Sommerausfallgeld für Bauarbeiter aus. Wie im Winter solle Geld ausgezahlt werden, wenn wegen der Witterung nicht gearbeitet werden kann. Der Gewerkschaftsbund DGB wiederum schlägt vor, einen Ausgleich für Arbeitszwangspausen zu zahlen. Unternehmer Schütz aus Weilburg findet die Vorschläge interessant, ist aber skeptisch.
Gerade auch in den Ferien sehen Sie Schulen, da ist der Verkehr dann weniger. Da haben viele Auftraggeber viele Maßnahmen, die dann abgearbeitet werden müssen. Und wir haben eine gewisse Kapazität und die Arbeiten müssen innerhalb der Ferien abgeschlossen werden. Wenn dann Tage noch ausfallen würden, das ist nicht zu packen.
Selbst flexiblere Arbeitszeiten seien schwierig umzusetzen. Bei Baustellen in der Stadt komme etwa hinzu, dass vor 7 Uhr nicht angefangen werden dürfe auf der Baustelle wegen Lärmschutz.
Die Kommunen sagen, ja, es ist heiß, aber ihr habt den Auftrag angenommen, also müsst ihr auch sehen, wie ihr damit fertig werdet. Die haben auch Verständnis für die Mitarbeiter, aber die Arbeit muss gemacht werden.
Unternehmer Ottmar Schütz aus Weilburg kann sich derzeit kaum vorstellen, dass sich ein Vorschlag wie das Sommerausfallgeld der IG Bau umsetzen lassen würde in seinem Betrieb. Alexander Schmidt berichtete. Die Gewerkschaft möchte jedenfalls mit dem Arbeitsministerium und den Arbeitgebern verhandeln. Ich habe mit Gerhard Zittrich gesprochen, bei der IG Bau zuständig für den Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz. Ich habe ihn gefragt, welche gesetzlichen Bestimmungen es denn überhaupt gibt für Menschen, die draußen arbeiten.
Der Arbeitgeber muss grundsätzlich eine Gefährdungsbeurteilung machen. Das heißt, er muss zusehen, dass die Menschen, wenn sie morgens zur Arbeit gehen, abends auch wieder gesund nach Hause kommen. Und jetzt bei dieser Witterung, Gefahr durch Hitze, Gefahr durch UV-Strahlung, da müssen auch Maßnahmen ergriffen werden. Wie zum Beispiel Sonnenschutzkleidung, es muss Sonnencreme zur Verfügung gestellt werden. Oder bei der Hitze muss man zusehen, dass die Menschen nicht in der prallen Sonne arbeiten.
Sie haben jetzt gefordert, ein Sommerausfallgeld einzuführen. Was genau verstehen Sie darunter?
Es ist ja so, dass zum Beispiel im Winter, wenn Kollegen aus sitzungsbedingten Gründen nicht arbeiten können, wenn es kalt ist, dass sie 60% ihres Lohnes kriegen, wenn ein Ausfall ist ungefähr. Und so eine Regelung stellen wir uns auch im Sommer vor. Man kann erst ab 7 Uhr auf dem Bau arbeiten, sonst bekommt man Ärger mit den Anwohnern. Es darf einfach nicht laut sein Und wenn dann so Ideen kommen, dass man mittags eine längere Pause machen soll, das ist ja so, dass die Baustellen ja nicht mehr um die Ecke sind. Die Leute fahren 50, 60, 70 Kilometer und noch mehr zu ihren Baustellen und sollen sie dann ihren Mittag in der warmen Baubude machen. Das geht ja auch nicht. Und wenn sie dann wieder abends um 5 Uhr anfangen würden zu arbeiten, eine lange Pause machen würden, würden sie ja nie nach Hause kommen. Und deswegen stelle ich mir einfach vor, oder stellen wir uns als EG Bau vor, dass es Unterstützung auch vom Staat gibt. Also eine ähnliche Regelung es gibt, wie halt im Winter auf der Baustelle.
Aber wie wollen Sie das genau umsetzen? Weil bei dem Schlechtwettergeld ist es ja so, dass es von der Arbeitsagentur gezahlt wird, um eben zu verhindern, dass Menschen entlassen werden, weil eben nicht viel Arbeit da ist im Winter. Aber im Sommer gibt es ja sehr viel normalerweise zu tun auf dem Bau. Wie wollen Sie denn sowas dann umsetzen?
Erstmal muss darüber diskutiert werden. Wir sprechen auch mit Arbeitgebern. Ich habe gestern mit Dachdeckern, Arbeitgeber geredet, sind auch dafür. Es sollen auch Gespräche mit dem BMAS laufen, dass was passiert.
BMAS, also wird
das Bundesministerium Arbeit und Soziales. Das müsste durch eine Umlage geschehen. Und da müssen wir überlegen, wir haben auf dem Bau Sozialkassen, da könnte ein Anteil herkommen, es könnte ein Teil vom BMAS kommen und es müsste ein Teil von den Arbeitgebern kommen. Ne? Und vielleicht auch ein kleiner Teil von den Arbeitnehmern.
Gerade im Sommer haben ja die Bauunternehmen sehr viele Aufträge, weil zum Beispiel ja auch die öffentliche Hand vor allem in den Ferien Baumaßnahmen in Angriff nimmt. Das ist doch dann schwierig, wenn dann auf einmal wegen der Hitze weniger gearbeitet werden soll.
Wissen Sie, das Problem ist einfach, die Auftraggeber, die wissen gar nicht, was auf dem Bau eigentlich los ist. Zum Beispiel Straße NRW. Die sagen, wenn die Autobahn gebaut werden sollen, von morgens, wenn es hell wird, bis abends, bis es dunkel wird, sollen die Leute arbeiten. Wenn solche Forderungen sind, dann sollen sich diejenigen, die das fordern, sollen sich selbst mal den ganzen Tag auf den Baustellen hinstellen, um bei der Hitze arbeiten. Ich glaube, da werden sie auch anders drüber reden. Das funktioniert einfach nicht. Das sieht man abends aus den Klamotten nicht aus. Wenn die Leute jeden Tag 10 Stunden arbeiten, dann können sie auch ihr Rentenalter nicht erreichen. Dann sind sie irgendwann mal krank. Und ich finde, das ist nicht nachhaltig so zu denken. Viel Aufträge hin, viel Aufträge her. Es geht erstmal um die Menschen.
Gerhard Zittrich von der IGBAU zum Vorschlag der Gewerkschaft, ein Sommerausfallgeld einzuführen.
HR Info. Bilanz.
Schon der Sommer 2018 war extrem trocken und heiß. Für viele Bäume bedeutet das akuter Stress. Und auch in diesem Jahr hat es in der für die Pflanzen entscheidenden Periode viel zu wenig geregnet. Denn wichtig für die Bäume ist vor allem die Wachstumsphase zwischen Frühjahr und Herbst. Die Folgen für den hessischen Wald sind dramatisch. Wolfgang Hettfleisch.
Auf den ersten Blick fällt dem Laien im Hirzwald nördlich von Hanau wenig auf. Die meisten Bäume sind üppig belaubt. Doch Christian Schäfer, der Leiter des Forstamts in Hanau-Wolfgang, schaut genauer hin. Sein Befund ist alarmierend. Der Tod geht um im Wald. Betroffen sind vor allem die Buchen.
Das sehen Sie, wenn Sie sich hier nur einmal rundherum umschauen, an den durchsichtigen Kronen, an den Kronen, die im oberen Teil abgestorben sind und den Kronen, die vollkommen braun sind, also darauf hinweisen, dass der Baum schon tot ist.
Es ist ein Massenphänomen. Etwas, das der Forstamtsleiter in diesem Ausmaß noch nicht erlebt hat. Nicht mal zur Zeit des Waldsterbens durch sauren Regen vor 35 Jahren.
Ich kann schwer schätzen, wie viele es sind, aber in dem Bereich, in dem wir uns jetzt bewegen, sind es 10% der Bäume.
Betroffen sind Schäfer zufolge fast alle Baumarten, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Auch das ist neu. Warum so viele Bäume im Wald notleiden oder sterben, ist unstrittig. Olaf Gold, Leiter der Revierförsterei Hanau.
Was fehlt, ist Wasser. Die Winterfeuchte war nicht so optimal. Und ja, zukünftig denke ich, die Schadbilder werden dann noch ein bisschen zunehmen.
Man bekomme nun die Folgen des Dürresommers 2018 zu sehen, sagt Gold. Und 2019 sieht es bislang nicht viel besser aus. Es hat viel zu wenig geregnet. Und das bedeutet, dass viele Bäume schlicht verdursten. Und die, die mit den harten Bedingungen kämpfen, sind so geschwächt, dass Schädlinge leichtes Spiel haben. Wie der Borkenkäfer, der sich vor allem in Nordhessen an Fichten gütlich tut. Uwe Huber vom Forstamt Wolfhagen im Reinhardswald hat vor ein paar Wochen eindringlich beschrieben, was da gerade passiert.
Der Borkenkäfer freut sich natürlich über die warme Witterung, kann sich mit 3 Generationen vermehren. Aus einem Weibchen 25 Weibchen, zweite Generation 625 Weibchen und dritte Generation fast 15.000 Weibchen. Das sind unglaubliche Mengen, die jetzt letztlich auf die schon geschwächten Fichten gehen.
Die Krise im Wald hat auch gravierende wirtschaftliche Folgen. Für viele Waldbesitzer sei sie existenzbedrohend, heißt es beim Hessischen Waldbesitzerverband. Die gesamte Holzwirtschaft wird hart getroffen. Der Borkenkäfer frisst zum Beispiel auch Löcher in die Bilanz des Palettenherstellers Bienholz in Bierstein im Main-Kinzig-Kreis. Verkaufsleiterin Ellen Schlett.
Zur Eindämmung dieser Situation mussten die Bäume sofort gefällt werden. Das heißt, da ist ein Holzangebot auf den Markt gekommen, was eigentlich seit den letzten 15 Jahren nicht auf dem deutschen Markt war.
Der Preis ist im Keller. Und das Holz der befallenen Bäume ist von minderer Qualität und kaum zu verkaufen. Aus Sicht der Forstwirtschaft geht es aber um viel mehr. Fachleute stellen inzwischen offen in Frage, dass zukünftige Generationen den hessischen Wald, wie wir ihn kennen, überhaupt noch werden erleben können. Der Hanauer Forstamtsleiter Schäfer hat keine Zweifel.
Dass wir handeln müssen, dass wir viel Geld in die Hand nehmen müssen, dass wir die Wälder noch schneller anpassen müssen mit klimarobusten Baumarten.
Er neige nicht zu Übertreibungen, sagt Schäfer, aber diese Herausforderung hält er für gewaltig.
Ich bin jetzt ungefähr 35 Jahre dabei in der Hessischen Landesforstverwaltung und bei Hessenforst und ich habe noch nie erlebt, dass der Zustand des Waldes wirklich so schlecht ist wie zurzeit.
Christian Schäfer, der Leiter des Forstamts Hanau-Wolfgang, über die Schäden im Hirzwald. Wolfgang Hettfleisch berichtete. Die massiven Waldschäden in Deutschland ziehen sich von der Ostsee bis zum Bodensee. Für die Waldbesitzer, zu denen auch die Kommunen gehören, bedeutet das auch ein finanzieller Schaden. Ich habe mich mit dem Geschäftsführer des Hessischen Waldbesitzerverbands getroffen. Christian Raupach besitzt selbst zwei kleine Waldflächen, 2,4 Hektar in Neuansbach. Das ist etwa so groß wie 3 bis 4 Fußballfelder. Darauf stehen nur Fichten, 50 bis 60 Jahre alte Bäume. Und wegen des Borkenkäfers müssen jetzt viele von ihnen gefällt werden.
Na, ich bin Förster und wollte eigentlich immer mal Wald haben. Ich weiß auch, wie man den behandelt und wie man den bewirtschaftet. Und das ist schon auch eine Geldanlage und so eine kleine Sparkasse für meinen Sohn.
Was kann man denn normalerweise damit verdienen und wo verkauft man das Holz?
Also das Holz geht entweder in die Sägeindustrie, ist dann meistens Bauholz für Dachstühle oder für Verkleidungen, Bretter, Balken, Bohlen. Viel Holz von der Fichte geht in die Papierindustrie oder in die Spanplattenindustrie. Also es wird von der Fichte 90% verwendet.
Und was nehmen Sie normalerweise ein, also wenn es ein gutes Jahr ist?
Wir machen so alle 5 Jahre eine Durchforstung und dann kommen da ungefähr so 50, 60 Festmeter Holz raus. Und man kann sagen, bei den Preisen, die wir so bis 2017 hatten, haben wir so einen durchschnittlichen Holzpreis gehabt über alle Sortimente von 60, 65 Euro. Das heißt also, da blieben mal so 3.500 Euro übrig.
Für den ganzen Waldbestand, den Sie haben?
Genau, und der wird ja nie abgeholzt dann, sondern nur durchforstet. Das heißt, man nimmt da selektiv Bäume raus. Der Rest bleibt stehen und kann weiter wachsen. Wenn, dann haben wir es machen lassen von einem Unternehmer und dann hat man selber gar nicht viel Arbeit. Dann geht man durch den Wald durch, zeichnet die Bäume an, die gefällt werden sollen und der Unternehmer kommt mit seinen Maschinen, erntet die und man kriegt hinterher das Geld aufs Konto überwiesen.
Und wie ist es jetzt? Wie viel nehmen Sie jetzt dann ein in der jetzigen Situation?
Leider eben gar nichts, weil wir durch diese unglaubliche Trockenheit und Hitzewelle im letzten Jahr, diesen Jahrhundertsommer, eine Borkenkäfer-Massenvermehrung haben. Wir hatten noch im Januar zuvor einen Sturm, der unglaublich viel Holz an den Boden geworfen hat. Und dieses Holz ist jetzt alles gleichzeitig auf den Markt gekommen und die Sägeindustrie hat einfach keine Kapazitäten mehr. Die sind so voll mit Holz, dass sie die Preise senken, senken, senken. Im Moment kann ich mein Holz überhaupt nicht verkaufen. Und was ich verkaufen kann, geht nur mal so an Freunde für Brennholz. Und dann gibt es aber einen Preis, wo ich gerade mal die Kosten zur Hälfte decken kann. Aber wenn man den Borkenkäfer bekämpfen will, dann muss man die Bäume fällen und aus dem Wald schaffen, bevor die Käfer ausgeflogen sind. Da habe ich keine Zeit, also musste ich das selber machen und entsprechend musste das Holz dann eben auch durch einen Lohnunternehmer im Stundenlohn aus dem Wald geschleift werden.
Das heißt, in den letzten Jahren haben Sie Gewinn damit gemacht und jetzt machen Sie Verlust mit Ihrem Wald?
Ja, ich verliere dieses Jahr bestimmt 3.000, 4.000 Euro. Okay. Und ich habe noch Flächen, die ich wieder neu aufforsten muss. Das kommt ja noch dazu, die Kosten.
Also wir sehen das hier, hier sind so pinkfarbene Striche auf den Bäumen. Das sind die Bäume, die befallen sind?
Genau, das sind die Bäume, die befallen sind. Man sieht denn das so von hier aus nicht an, die haben eine grüne Krone. Aber wir gehen gleich mal ran, dann wird man sehen, die Einbohrlöcher von den Borkenkäfern. Und die muss man suchen und wenn man sie gefunden hat, markieren und dann schnellstmöglich fällen. Ich schneide noch ein paar Äste ab und dann gehen wir mit dem Schäleisen dran und gucken nach, wie viele Käfer da drin sind. Sie sehen, was los ist? Überall diese braunen, langen Gänge.
Da sehe ich jetzt so einen kleinen Käfer.
Die leben noch. Das sind die Muttertiere.
Wie sehen die denn aus? Die sehen so ein bisschen aus wie so schwarze Würmchen, ne?
Ja, so 3-4 Millimeter lange. Da krabbelt nur einer rum. Der Baum ist komplett vom Gipfel bis zum Stammfuß besiedelt von Borkenkäfern. Hier sind wahrscheinlich in der Fichte 500 Borkenkäfer drin.
Haben Sie denn jetzt schon einen Plan, wie das jetzt weitergehen soll mit Ihrem Wald, nachdem jetzt da so viele Bäume gefällt wurden und noch gefällt werden müssen?
Ich habe noch keinen Plan, weil ich nicht weiß, wie schlimm es noch wird. Und es hängt ganz davon ab, wie jetzt sich der Sommer weiterentwickelt. Wenn es nächste Woche anfängt zu regnen und dann 3 Wochen am Stück regnet, haben wir vielleicht eine Chance. Wenn wir Pech haben, dann kann es passieren, dass ich in einem Jahr hier gar keine Fichten mehr habe. Dann müssen wir neu anfangen.
Ärgert Sie das, dass Sie da jetzt so viele Fichten angebaut haben?
Nein, ich habe die nicht angebaut. Der war so gekauft. Das war früher auch ein Acker. Und die Bauern haben eben Fichte genommen, weil die so robust war. Ja, die hält Spätfröste aus und das Rehwild kann die nicht ohne weiteres kaputt beißen. Insofern war das schon eine gute Idee. Die Fichte erweist sich heute auf vielen Standorten eben als nicht mehr standortgerecht. Das funktioniert so nicht mehr.
Was werden Sie denn anbauen?
Also ich werde versuchen, eine Nadelholzbaumart zu bringen, die eben auch schnell Erträge bringt wieder, weil in so ein kleiner Waldbesitz hier, der hat nur Sinn, wenn irgendwo auch überschaubare Wirtschaftszeiträume da sind. Und 40, 50 Jahre, das erlebt mein Sohn noch. Wenn ich jetzt dem da Eiche anpflanze, dann haben unsere Ur-Ur-Urenkel irgendwann etwas davon. Also ich habe hier vor 4 Jahren einfach mal unter den Waldbestand einzelne Douglasien gepflanzt. Da quer durch den Wald sieht man eine.
Das ist so ein kleines Bäumchen, ne? Sieht aus wie so ein kleines Weihnachtsbäumchen, oder?
Genau, das kleine Weihnachtsbäumchen ist schon so groß wie Sie in 4 Jahren. Also der wächst sogar unter dem Schattendach der Fichten fantastisch. Und weiter hinten im Wald habe ich Weißtannen gepflanzt. Die wachsen ungefähr nur halb so stark, nicht mal, ein Drittel. Aber sie sind auch sehr robust. Also ich könnte mir vorstellen, dass man in irgendeiner Weise daraus eine gruppenweise Mischung macht. Und im Übrigen warte ich auf die Empfehlungen der Forstlichen Versuchsanstalt, weil die eben gerade intensiv daran forschen, was passiert eigentlich mit unseren Waldstandorten und welche Baumarten eignen sich auf welchen Waldstandorten denn eigentlich dann in Zukunft noch.
Was ist das für eine Untersuchung?
Das heißt, da sind Bodenprofile angelegt worden. Diese Bodenprofile in Hessen 4800 werden von der Forstlichen Versuchsanstalt in Göttingen gerade überprüft in einem Projekt der Hessischen Landesregierung. Man will wissen, wie entwickelt sich das pflanzenverfügbare Wasser an diesen Standorten unter den Szenarien des Klimawandels. Dann wird man sehen, welche Baumarten sind da noch geeignet.
Nun sind Sie wirtschaftlich nicht abhängig von Ihrem Wald. Sie arbeiten hauptberuflich als Geschäftsführer beim Waldbesitzerverband. Aber was heißt das denn für einen Waldbesitzer, der einen viel größeren Bestand hat oder vielleicht auch für einen kommunalen Wald?
Also für private Waldeigentümer, die stark betroffen sind, ist diese Situation zum Teil existenzgefährdend. Bei den Kommunen ist es so, die sind verdonnert, ausgeglichene Haushalte vorzulegen. Und da gehören natürlich die Erträge aus einem Forstbetrieb hinein.
Das heißt, die Kommunen sind auch bei Ihnen im Verband organisiert?
Ja, wir haben ungefähr 1/4 der Kommunen, vor allem die mit den großen Forstbetrieben, also die haben bei uns 500.000, 1.500 bis 3.000 Hektar Wald, bis 8.000 Hektar Wald. Das sind natürlich Erwerbsbetriebe und das kehrt sich in diesem Jahr eben auch bei den kommunalen Forstbetrieben in defizitäre Ergebnisse um. Ich habe Bürgermeister, die mir sagen, dann muss ich die Grundsteuer anheben. Und dann kommen die Wiederaufforstungskosten. 200.000 Hektar, wir rechnen mit 5.000 bis 10.000 Euro pro Hektar Aufforstungskosten. Das sind 1,5 bis 2 Milliarden Euro, die da gebraucht werden.
Deutschlandweit oder hier in Hessen?
Deutschlandweit. In Hessen werden wir bis Ende dieses Jahres wahrscheinlich 10.000 Hektar Kahlflächen haben.
Christian Raupach, Geschäftsführer des Hessischen Waldbesitzerverbands, über die Schwierigkeiten, die Waldbesitzer jetzt haben. Auf der einen Seite stehen die Interessen der Forstwirtschaft, auf der anderen die der Naturschützer, die jetzt möglichst naturnahe Wälder fordern. Der Naturschutzbund NABU etwa fordert eine zukunftsfähige Bewirtschaftung der Wälder. Aufforstung sei nicht die beste Lösung, sagt etwa der Hessische Landesverband. Öffentliche Förderung solle es nur für den Aufbau stabiler Laubmischwälder geben. Es wird interessant sein zu sehen, ob sich da ein gemeinsamer Nenner finden lässt. Agrarministerin Julia Klöckner, CDU, will jetzt jedenfalls für September einen Waldgipfel organisieren. Das war HR Info Bilanz mit Vanessa Rothe, bereit für die nächste Hitzewelle, wie die Wirtschaft sich anpasst. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hr-inforadio.de und in der ARD Audiothek.